Diese Podcast-Folge wird präsentiert von der Wirtschaftsprüfung und Beratungsgesellschaft PwC Österreich. ESG ist jetzt Chefinnensache. Mehr dazu auch im Kommentar von Agatha Kalandra, ESG-Expertin bei PwC Österreich, in unserem aktuellen E-Magazin auf www.acker.world.
Ob Environment, Social oder Governance. Im Acker Business Podcast bringen mein Co-Host Bella Kitzwöger und ich, Lukas Springer, Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Interviews diskutieren wir jeden dritten Freitag über ESG-Themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Acker, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge. Mein Name ist Lukas Springer und ich werde die heutige Folge alleine moderieren. Als Gast darf ich Johnny Wesemann herzlich bei mir begrüßen.
Hallo, danke für die Einladung.
Johnny hat 2014 angefangen, Uber in Österreich zu etablieren und danach gründete er die Beratungsfirma Strudel und zuletzt die NGO AllRise. AllRise ist derzeit in aller Munde, weil sie zuerst im Herbst 2021 den damaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro beim Internationalen Strafgerichtshof angezeigt haben. Und jetzt hat AllRise beim Verfassungsgerichtshof eine Staatshaftungsklage gegen die Republik Österreich eingereicht, mit der Begründung, dass täglich Flächen in der Größenordnung von 16 Fußballfeldern versiegelt werden. Und gleich zur ersten Frage, Johnny, was mich interessiert ist, wie bist du dazu gekommen, eine NGO zu gründen? Vor allem auch mit dem Ziel, das ihr verfolgt.
Also ich bin schon alt und daher darf ich von wahrscheinlich Midlife-Crisis reden. Aber ich habe ältere Kinder mit vielen Freunden. Ich will mir in 10 Jahren nicht die Frage gefallen lassen, wieso hast du nichts gemacht? Und finde auch, dass wir uns alle engagieren müssen und dass das nicht sozusagen ein Vorrecht ist der Politik, weil die liefert nicht, und dass wir als Zivilgesellschaft handeln müssen. Und das hat uns einfach auch dazu bewogen, dann das in die Umsetzung zu gehen und wollten eben mit dieser Organisation einen Beitrag leisten.
Du sagst, die Politik liefert nicht. Die Art und Weise, in der ihr arbeitet, ist ja anders von einem normalen NGO, weil ihr vor allem eben über die Gerichte, den Weg zu den Gerichten sucht. Warum verfolgt ihr diesen Weg?
Also erstens einmal glaube ich, dass wir alle unsere Talente, die wir haben, richtig einsetzen sollen. Also es braucht Druck von allen Seiten. Es braucht die Straße genauso wie Technologie als mögliches Lösungsszenario. Aber es ist am Ende ein Sammelsurium aus mehreren Wegen. Und unser Weg ist das Gericht, ist das Recht, dass uns die Verfassung zuspricht. Und die These lautet, dass ich glaube, dass der Kampf gegen diese Klimakrise, Klimanotstand zu einem Großteil in den Gerichtshöfen stattfinden wird, weil wir Entscheidungen brauchen. Also die Überlegung oder die Hoffnung der Politik, auf Basis von Freiwilligkeit einen neuen Weg zu gehen, auf Sachen zu verzichten, das wird nicht funktionieren, weil wir Menschen so nicht funktionieren. Daher braucht es Entscheidungen, die Politik traut sich nicht, diese Entscheidungen zu fällen, und daher brauchen wir Gerichte, um diese Entscheidungen herbeizuführen. Und um das dann zu testen, müssen wir also Missstände aufzeigen, indem wir Klagen einreichen. Das ist der Weg.
Was ich daran spannend finde, du bist ja selber kein Jurist, was hat dich dazu überzeugt, genau diesen Weg dann eben einzuschlagen, eher aufs Juristische zu setzen?
Ich bin jetzt kein Freund von Blabla und ich glaube, das Interessante hier ist, dass es eben ganz klare Entscheidungen geben muss und auch gibt dadurch. Und daher ist es aus meiner Sicht interessant gewesen, damals zu sagen, warum holen wir nicht Anwälte, Wissenschaftler zusammen, und da spreche ich jetzt als Unternehmer, also kollaborieren, Kommunikationsexperten, weil am Ende müssen wir eine Story auch erzählen, wir müssen sie auch verkaufen, weil wir sind auch abhängig von der Zuwendung Dritter, speziell bei der finanziellen Thematik. Und das hat mich interessiert, ja, also ein Projekt aufzusetzen, wo Spezialisten zusammen an einer Lösung arbeiten. Und wie wir sehen, bei Bolsonaro hat das sehr, sehr gut geklappt technisch, weil die Anwälte sehr stark gelernt haben und auch berücksichtigen mussten, was die Klimatologen sagen. Und am Ende ist es eben kein sinnvoller Weg, aus dem Silo heraus zu versuchen, Probleme zu lösen. Und das interessiert mich.
Und wie bringst du diese Spezialisten dazu? Wie überzeugst du sie, in dein Team zu kommen?
Also für die, es gibt sozusagen solche Anwälte und solche Anwälte. Die Anwälte, mit denen wir meistens zu tun haben, aus der Entfernung, aus den Medien, sind also Scheidungsanwälte oder Wirtschaftsanwälte. Die werde ich wahrscheinlich nur schwer dazu gewinnen. Aber es gibt auch eine andere Sorte, die also jene hat, die das Herz auf der richtigen Seite haben. Und die sagen natürlich, das ist ein interessanter Weg, meine Expertise so einzusetzen, um möglicherweise Umweltvergehen zu ahnden. Also das war, die Juristen ist einfach. Die Wissenschaftler wiederum sagen, das ist spannend, weil wir aus unserem sozusagen Labor mal rausgeholt werden. Man hört uns zu. Finden wir spannend, mit den Anwälten gemeinsam Strategie zu entwickeln. Und was wir auch spannend finden, ist, einen Kommunikationsexperten an der Seite zu haben, der uns hilft, unsere Daten in eine Form zu übersetzen, damit sie der Zuhörer, der Adressat versteht. Also den holen wir ein bisschen aus seinem Labor heraus. Und so gesehen waren die alle sportlich herausgefordert. Aber was wirklich zählt am Ende, ist natürlich auch die Kohle. Es ist ganz wichtig, und das war immer von Anfang an mein Anspruch, dass hier ist keine Pro-Bono-Veranstaltung. Die Leute, die hier arbeiten, sollen auch ein Geld verdienen. Die müssen davon leben. Ich bin kein Freund der Pro-Bono-Diskussion. Das funktioniert einfach nicht, dieses Konzept. Und das ist sozusagen diese Zusammenführung der verschiedenen Puzzlesteine hat letztendlich dazu geführt, auch solche wirklich sehr, sehr spannenden Teams zu bauen.
Und warum meinst du, dass das Pro-Bono-System nicht funktioniert? Warum bist du kein Fan davon?
Weil wir uns einfach nicht leisten können. Also das ist eine intellektuelle Blasendiskussion. Du brauchst einen Pro-Bono-Impetus am Anfang, wenn du eine Idee hast, ob du jetzt ein Gründer bist von einer Firma oder ob du so eine NGO gründest wie ich mit den anderen Kollegen. Du musst eine gewisse Begeisterung haben und auch bereit sein, da hinein zu investieren. Aber damit das Ganze Bestand hat, damit das nachhaltig auch lebt und überlebt, ja, musst du davon leben können. Und das ist also eine geerbte Idiotie, zu glauben, tu Gutes und am besten nur gratis. Und wenn nicht gratis, bist du eigentlich ideologisch falsch gepolt. Das ist eine völlig idiotische Diskussion. Davon kann ich nichts abgewinnen.
Und am Anfang war es trotzdem, wie war das finanziell? Weil ihr habt ja von Anfang an sicher nicht die Kapazitäten gehabt, eben diese finanziellen Mittel aufzubringen. Wie seid ihr das von Stunde Null angegangen?
Also in dem Fall bin ich ein wirklich sehr, sehr großes Risiko eingegangen. Wir haben in Summe beim Bolsonaro ungefähr ein Budget von 600.000 Euro gehabt und haben erst begonnen, eigentlich nach einem halben Jahr mit dem Fundraising, weil wir eben die Zeit bis dahin gebraucht haben, um ein Team zu bauen, um eine juristische Strategie zu entwickeln. Da habe ich also in Verkäufermanier die Leute überzeugen müssen, dass sie quasi einsteigen und ja, wir werden sicherlich die Gelder aufstellen, um euch zu bezahlen. Also das war einfach ein unternehmerisches Risiko, das ich aber gerne eingegangen bin und auch gut ausgegangen ist. Nur auf dieser Grundlage kannst du ein Projekt wie dieses nicht skalieren. Und deswegen ist das nicht die Lösung, um eine Organisation zu bauen. Das heißt, am Ende brauchen wir auch einen Business Case, der uns die Möglichkeit gibt, Risikokapital hier hineinzuholen, um entsprechende tiefe Taschen zu haben, um auch wirklich gegen jene aufzutreten, die sonst über uns lächeln, also im Speziellen sind das Unternehmen.
Und ist diese Verkäuferfähigkeit, das hast du aus deiner Zeit von Strudel, sicher gut mitnehmen können, oder?
Ja, ich habe wahrscheinlich immer verkaufen müssen und das müssen wir immer, generell. Wenn wir was erreichen wollen, müssen wir die Leute dazu begeistern und um sie zu begeistern, müssen wir irgendeinen Punkt finden, auf deren wir sozusagen, den wir dann, ja, wo wir das Herz desjenigen treffen, den wir da ansprechen. Und das war bei der Bolsonaro-Geschichte, muss ich auch gestehen, wirklich sehr einfach, weil der Mann polarisiert, jeder hat eine Meinung dazu und die Überlegung, da kommt irgendein Vogel aus Wien, der versucht, mit ein paar Kollegen den Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuzeigen, hat natürlich einen Stellenwert in der Storytelling. Die Medien haben das gern gehabt. Also da ist uns natürlich vieles zu Pass gekommen, aber am Ende muss natürlich auch dann das Ergebnis stimmen. Ja? Also nur lustig und verkaufen reicht nicht, du musst eben auch liefern. Und daher, glaube ich, braucht es auch so Unternehmer wie wir, die sich diesem Thema annehmen und nicht nur Juristen, sondern es braucht diese Kombo.
Und was ist für dich ein Ergebnis, das stimmt?
Ja, das ist wahrscheinlich die größte Frage von allem. Wie definieren wir Erfolg? Wir sind aufgewachsen damit, Erfolg ist nur, wer als Erster durchs Ziel kommt. Das mag beim 100-Meter-Lauf der Fall sein, aber in dem Fall sicher nicht. Vielleicht gutes Beispiel ist sicherlich unser letztes Projekt, die Flächenversiegelung. Der Erfolg, der ultimative Erfolg ist, wenn der Verfassungsgerichtshof unserer Klage stattgibt und der Gesetzgeber die Gesetze nachschärfen muss. Das ist der ultimative Erfolg. Aber bis dahin gibt es verschiedene Niveaus, Schritte, Levels. Und eines ist natürlich, dass wir mit unserer Geschichte dieses Thema in die breite Bevölkerung gebracht haben. Wir haben eine Diskussion vom Zaun getreten. Die Medien haben alle wirklich laufend lange über dieses Thema berichtet. Wir haben sozusagen aus der Politik herausgeschält und haben es zu einem Gegenstand der Diskussion gemacht. Wir haben ungefähr jetzt bis heute 100 Zuschriften erhalten und jeden Tag kommen weitere dazu von irgendwelchen Bauvorhaben, von Flächenversiegelungsprojekten absurdester Art. Das heißt, wir haben auch Leute motiviert, sich zu engagieren, und das ist sozusagen das übergeordnete Ziel, dass wir schon auch mit Allrise versuchen, eine gewisse Ohnmacht zu lösen, nämlich die Ohnmacht, die wir alle kennen. Wir sitzen zu Hause allein mit Bier vom Fernseher und denken sich, was machen wir, was soll ich allein erreichen, ich kann eh nichts erreichen. Aber hallo, da gibt es ja jemand, nämlich diese Organisation Allrise, da kann ich mich engagieren, weil ich entweder was weiß oder weil ich ein Geld spenden will oder weil ich ihnen helfe bei der Kampagnisierung. Und das habe ich gesehen, wirklich jetzt hautnah, das motiviert die Leute, und ich glaube, das ist wahrscheinlich das größte Selling-Argument.
Wie unterscheidet sich dann euer öffentlicher Auftritt, eure Art und Weise, Leute zu motivieren, weil du sagst, auf der einen Seite braucht es auch diesen öffentlichen Zuspruch oder den sucht ihr, aber auf der anderen Seite braucht ihr genauso Spenden. Wie ist da die Unterscheidung, wie ihr Leute generell ansprecht?
Ja, also wir sprechen die Leute natürlich hauptsächlich über die Sache an, aber sind total offen. Ja? Nämlich, ohne euch kriegen wir das nicht hin. Wir können eine Initialzündung machen, das tun wir auch, aber wir brauchen euch. Und so ist, glaube ich, auch die gesamte Kommunikation am Ende aufgebaut gewesen. Das funktioniert. Aber ich glaube, allgemein, Umweltschutz ist nicht nur eine Frage wissenschaftlicher Daten, sondern ist auch eine Frage von Mehrheiten. Und wir brauchen die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns, um unser Anliegen zu unterstützen. Dann werden wir auch Erfolg haben. Und in dem Beispiel oder zu dem Zusammenhang ist sicherlich die interessanteste Diskussion der Klimakleber, weil wir genau sehen, dass die ein Anliegen haben, dass wir, also ich kann jetzt mal für mir reden, zu 1000% unterstütze. Ja, also welche Generation fühlt sich derart verarscht, um solche Aktionen zu liefern? Ja, das ist ja wirklich nicht lustig, was die da erleiden müssen. Aber das Instrument, das sie einsetzen, ist natürlich problematisch, weil es Leute gegen sich bringt, die an sich das Anliegen unterstützen. Und das ist eben die Krux der Geschichte. Es ist keine Entweder-Oder-Diskussion, sondern das ist eben die Problematik. Finden wir einen Weg, der durchaus ungewöhnlich ist, wie der unsere, aber sozusagen objektivierbar. Ja, und wir verfolgen ja keine Agenda. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie mit meinen Kollegen aus dem Fenster lehne und Aktionismus betreibe, sondern ich mache ja nur etwas, nämlich das von der Verfassung mir gegebene Recht, nämlich Recht zu nutzen, gegen etwas aufzutreten. Und das, glaube ich, macht das Ganze relativ unangreifbar.
Du hast vorher von den Mehrheiten gesprochen. Glaubst du, dass ihr generell mit Anliegen, die ihr vertretet in Österreich, Mehrheiten auf eurer Seite habt?
Ich bin absolut überzeugt. Ich glaube, das können wir mathematisch leicht beantworten. Die FPÖ, 30%, die sind ewig gestern. Also die kannst du eh nicht gewinnen. Die haben sich schon selber aufgegeben. Und dann gibt es sozusagen noch einen Teil der ÖVP. Und ich glaube sozusagen, der Rest ist tatsächlich mit dem Anliegen einverstanden. Und beim Bodenversiegelung-Thema gibt es ganz klare Umfragen, dass über 70% der Meinung sind, wir müssen mit dieser Flächenversiegelung, wie sie betrieben werden, aufhören. Also ja, die Frage ist also nicht, gibt es Mehrheiten, sondern wie bekommen wir sie an Bord? Wie informieren wir sie? Wie bilden wir sie aus? Also das ganze edukative Element ist ein großes, daher auch diese Kampagnisierung, diese Transparenz, die Klage, die wir dann online stellen, dass man sich das anschauen kann. So kriegst du die Leute an Bord. Und ich glaube, ja, die haben wir auch bekommen.
Und glaubst du, das sind Mehrheiten, die prinzipiell eurem Anliegen zusprechen? Oder sind das Mehrheiten, die euch immer noch unterstützen würden, wenn sie dann sehen, okay, ich kann das den Parkplatz vor meinem Haus doch nicht bauen? es gibt jetzt doch keinen Supermarkt im kleinen Ort, weil wir eben den Boden nicht mehr versiegeln können. Wenn Sie dann die Realität vor Auge haben, dass Sie euch dann immer noch zusprechen würden?
Ja, das ist eine korrekte Frage. Klimaschutzziele sind heute in der Gegenwart angekommen und wenn du sie unmittelbar vor dem Haus hast, dann denkst du teilweise natürlich anders darüber. Ich glaube, es ist eher eine Frage, was du parallel auch für Lösungen anbietest. Also ich bin jetzt kein Freund davon, nur zu klagen, des Klagens wegen, sondern wir können nur klagen und parallel auch Lösungen anführen. Und zu dem Thema, es gibt zum Beispiel bei der Flächenversiegelung ein extrem interessantes Projekt in Oberösterreich, wo sich 27 Gemeinden eben zusammengeschlossen haben, wo die südlichste entscheidet oder mitentscheiden kann, ob in der nördlichsten irgendein Einkaufszentrum gebaut wird und wo Kommunalabgaben geteilt werden. Also das hat wirklich Erfolg um die Stadt Freistadt herum. Und ich glaube, wenn du eben gleichzeitig mit Lösungen kommst, wenn du erklärst, wir wollen dir ja den Parkplatz nicht wegnehmen, sondern in Zukunft bauen wir ihn einfach am Hofer oben drauf und das muss dann gesetzlich verankert sein, dann glaube ich schon, dass wir den weiterhin im Bord haben.
Und das muss wahrscheinlich auch dementsprechend ordentlich kommuniziert werden, weil das ist etwas, was ich empfinde, das geht auch noch nicht Hand in Hand.
Ja, nein, bin ich auch bei dir. Und es ist immer Luft nach oben, man muss halt einmal beginnen. Ich habe das Gefühl, aufgrund der sozusagen Feedbacks, dass unsere Kommunikation doch relativ aufklärend war. Aber da müssen wir auch ein bisschen Geduld haben. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also alles das, was wir da machen, ist kommunikativ am Ende extrem kompliziert. Gerade die Fläche ist politisch, wirtschaftlich, ökologisch derart gravierend. Wie greifen diese drei Bereiche ineinander? Wie kann man das sozusagen gesetzlich auseinanderklabüsern? Also es ist derart kompliziert und ich glaube, aus dem Grund ist es eben auch so wichtig, dass wir Kommunikationsexperten an Bord haben, die uns helfen, da eine Sprache zu finden, um das zu übersetzen.
Was du auch schon angesprochen hast, eben wie kompliziert das ist ja auch teilweise Sache, weil die Raumordnung eben nicht auf Bundesebene zum Beispiel geregelt ist. Ist das was, was ihr euch vorstellen könntet, was von Vorteil wäre oder zumindest auf Länderebene?
Also was es braucht, ist eine Bodenschutzstrategie auf Bundesebene natürlich, die allgemeine Gültigkeit hat. Das Thema der Kompetenzen ist tatsächlich sehr kompliziert. Also Naturschutz ist Ländersache. Die Umwidmungskompetenzen, also Widmungskompetenzen sind auf Gemeindeebene. Hier haben wir ein systemisches Problem. Auf der einen Seite kann man schon nachvollziehen, dass die Gemeinde am besten weiß, was die Gemeinde braucht. Nur es lädt eben einfach zu einer Korruption ein, die ungut ist, sagen wir mal so. Und wir haben das Problem des Finanzausgleichs, der den Gemeinden zu wenig Mitteln auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite den Gemeinden auch keine Incentivierung gibt, klimaschonend zu agieren. Jetzt könnte man sagen, und das ist unser Anspruch, auch hier Siedlungsgrenzen einzuführen, also bis dahin darfst du Gemeinde umwidmen, ab der Grenze nicht mehr. Da ist es zum Beispiel Bezirkskompetenz. Ja, also wir sind absolut dafür, den Gemeinden die Kompetenzen einzuschränken, zum Wohle aller. Und die Lösungen, die sind nicht neu, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Die einzigen, die sich querstellen, sind die Politik, weil sie natürlich damit auch Wahlen gewinnen können.
Und das sind die systemischen Probleme, die du ansprichst, die ihr eben, wo ihr glaubt, dass man die nur über den Weg zu den Gerichten lösen kann.
Das Thema Flächenversiegelung ist älter als wir drei hier zusammen. Auf parlamentarischer Ebene ist es nicht lösbar. Man muss eigentlich der ÖVP gratulieren, dass sie so erfolgreich dieses ganze Thema seit Jahrzehnten blockiert. Also ja, ich glaube, es ist tatsächlich der einzige Weg.
Was wäre dann für euch ein erfolgreiches Urteil oder ein erfolgreiches Ergebnis bei dem Fall vom Verfassungsgerichtshof?
Es gibt im Wesentlichen drei Ausgangsoptionen. Die erste lautet, wir weisen ab, aus Gründen, die ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, aber es ist natürlich absolut möglich. Die zweite ist eine Stellungnahme des Bundes und der zwei genannten Bundesländer, die wir auch geklagt haben, Oberösterreich und Niederösterreich, wird eingeholt vom Verfassungsgerichtshof. Und die dritte ist die sozusagen Überleitung, wir fällen kein Urteil an den EuGH, an den Europäischen Gerichtshof, der dann quasi um eine Stellungnahme erbitten wird. Und die ist insofern interessant, die letzte Variante, weil sie dann rechtsverbindliche Gültigkeit für alle EU-Mitgliedstaaten hätte, was schon spannend wäre in einem kontinentaleuropäischer Region, die alle unter diesem Problem leiden. Also die drei Optionen gibt es. Am Ende wollen wir, dass einfach die Gesetze nachgeschärft werden, damit das endlich aufhört.
Wenn wir noch ein bisschen einen Schritt zurück machen, eben wieder zu deiner Zeit vor Allrise schon, du warst ja eben auch bei Uber und hast Strudel gegründet und jetzt bist du beim NGO. Was mich interessiert ist, was ist anders an einem CEO oder Gründer von einem NGO zu dem von einem normalen unter Anführungszeichen Unternehmen?
Naja, Uber ist speziell, weil da war ich echt auf der anderen Seite des Tennisplatzes, muss man sagen, und habe brav CO2-Ausstoß betrieben. Aber das hat mich natürlich jetzt sozusagen weniger gestört, weil mich etwas anderes mehr interessiert hat. Ich habe dann doch in meinem hohen Alter die Möglichkeit gehabt, Uber in Österreich einzuführen und ich fand es extrem interessant und spannend zu verstehen, wie diese digitalen Tanker funktionieren. Wie ich begonnen habe, gab es, glaube ich, weltweit 600 Mitarbeiter. Wie ich gegangen bin, waren es 13.000 innerhalb von nicht ganz 2 Jahren. Wie das funktioniert, davon könnten viele große Unternehmen, DAX-Konzerne profitieren, wie solche Unternehmen arbeiten. Das wollte ich einfach lernen, das habe ich gemacht. Die Frage ist weniger der Vergleich, glaube ich, zwischen einem kommerziellen Unternehmen wie Uber oder Strudels und einer sozusagen nicht kommerziellen Organisation wie Allrise, sondern wie können wir diese Welten miteinander verbinden? Das ist eigentlich das, was mich am Ende treibt und wirklich interessiert. Wie können wir unternehmerische Fähigkeiten anbieten, einsetzen, um aus einer NGO nicht die 70. NGO von links zu bauen, sondern am Ende ein Vehikel, das finanziell derart ausgestattet ist, dass wir wirklich Druck ausüben. Wie können wir effizienter sein, transparenter in der Kommunikation? Ich habe, muss ich gestehen, in meinen 3 Jahren, die ich jetzt Allrise betreibe, fast eine Vielzahl grauenvoller Erfahrungen gemacht mit großen NGOs, wie sie kommunizieren, mit Stiftungen, einer kompletten Intransparenz. Das sind also Zustände, die mir überhaupt nicht gefallen. Und ich versuche mit Allrise, mit meinem Team, da hier auch einen sozusagen das anders zu machen. Und das, glaube ich, gelingt nur, weil wir einfach unternehmerische Erfahrungen einsetzen. Das ist das, was mich treibt.
Und gibt es da nicht auch die Gefahr, eben wenn du sagst, das sind alles Dinge, die ihr anders machen wollt als NGOs, dass ihr dann fast schon gewohnheitsmäßig fast in diese Gewohnheiten eben die normale NGOs, wie die handeln, dass ihr da zurück reinfallt?
Ja.
Dass ihr euch versucht, von denen was abzuschauen, obwohl ihr das genau eigentlich nicht machen wollt?
Ja, natürlich. Also das ist ja immer so. Es ist wie in der Ehe. Irgendwann ist die Luft ein bisschen draußen. Und dann muss man sich darum bemühen, dass sie einfach am Rollen bleibt, ja, indem man weiterhin neugierig ist, indem man reflektiert ist, indem man versucht, aus den Fehlern zu lernen. Und das alles versuchen wir mit weniger Erfolg und mit größerem. Und so ist auch hier. Ich glaube, wir müssen diesen Prozess am Laufen halten, uns mit diesen ganzen Mitspielern auseinanderzusetzen, von denen zu lernen. Greenpeace hat extrem interessante Prozesse, die natürlich spannend sind. Sie ruhen sich nur zu sehr aus ihrem sozusagen Status. Das ist das, was mir ein bisschen dann manchmal aufstößt. Und ich glaube, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und diese Probleme weiter zu betreiben, das ist schon okay. Ja? Also ich glaube, ich habe nicht die Sorge, dass wir irgendwo hineinfallen, aber wir müssen wachsam bleiben. Ja? Und gerade in dieser Thematik Umweltschutz ist es so wichtig, weil jeden Tag neue Erkenntnisse, wissenschaftliche vorliegen, weil wir natürlich jeden Tag mit Katastrophen konfrontiert sind und wir dürfen nicht aufgeben. Ich glaube, das ist sozusagen die größte Herausforderung, die wir haben, weil es natürlich schon eine ziemlich taffe Zeit für uns alle ist.
Wie kann man euch unterstützen?
Kohle. Wie immer Kohle. Das ist das Schmiermittel dieser Industrie. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf respekt.net. All diese Daten findet man auf unserer Website bodenverbrauch.org. Da kann man sich informieren, auch zur Klage. Man kann auch eben dann auf die respekt.net sich weiterleiten. Das ist immer das Wichtigste im Moment tatsächlich, weil wir natürlich am Ende davon abhängig sind. Ja? Also es gibt keine großen Spender im Hintergrund, die uns laufend unsere Kosten finanzieren. Das geht einfach nicht. Es ist in Österreich tatsächlich so, dass wir Weltmeister sind im Spenden beim Katastrophendienst. Da sind wir wirklich toll. Zivilgesellschaftliche Anliegen, das ist, glaube ich, dem Österreicher per se ein bisschen suspekt. Das widerspricht sozusagen der Obrigkeit. Und da tun wir uns tatsächlich ein bisschen schwerer und daher ist sozusagen diese Unterstützung eine wichtige.
Was ist denn 30-Sekunden-Pitch an jemanden, der sagt, es ist ihm das Geld zu schade oder er möchte nicht spenden?
Ja, also wenn er nicht spenden will, er muss sich auseinandersetzen, was es bedeutet, heute nicht zu tun und die Folgen in 5 bis 10 Jahren zu spüren. Jemand, der sagt, dieser Klimaproblematik ist bei uns nicht angekommen, stimmt ja nicht. Wir haben heute 30 Hitzetage im Gegensatz zu 10 von ungefähr 40 Jahren. Wir haben eine Situation, die unerträglich ist, wenn wir uns da überlegen, wie viele Klimaflüchtlinge es geben wird, weil die Politik so untätig ist. Und jetzt kann man sich zurücklehnen und sagen, das soll die nächste Generation lösen. Oder man soll sagen, das ist die Mission, bis ich einfach abtrete. Und ich möchte natürlich unterstützen. Und ich glaube, mit der Logik kommen wir schon so weit, dass das auch solche verstehen.
Ich glaube, das ist ein passendes Ende für unser Gespräch. Ich sage danke fürs Kommen und für die spannenden Worte zu All Rise.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mich sehr gefreut.
Das Gespräch ist dann auch nachzulesen auf news.acker.wild und meldet euch gleich am besten auf unserer Website auch für unseren neuen Newsletter an, damit ihr nichts verpasst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.